Das Jahr 2026 ist gerade mal 8 Tage jung. Und wer hätte gedacht, dass wir mit einer Sendung rund um die Zusammenhänge von Sicherheitspolitik, Rohstoffverwendung und Nachhaltigkeit schon mitten im Weltgeschehen sind. Als wir das Thema letztes Jahr noch so grob Mitte November angesetzt haben, war uns schon klar, das ist spannend, da müssen wir mal drüber reden, das ist ein relevanter Zusammenhang. Kurz darauf haben die USA auch ihre neueste Sicherheitsdoktrin vorgestellt und wir sind in die Winterpause, in die Weihnachtspause mit dem Gefühl, wenn wir hier rauskommen, dann haben wir auf jeden Fall Gesprächsbedarf und Relevanz genüge. Jetzt, wo wir aus der Weihnachts- und Winterpause rauskommen, reiben wir uns die Augen. Die Brisanz ist so spürbar, wie wir uns das selbst nicht hätten vorstellen können. Während wir gerade hier auf Sendung gehen, können wir fast wortwörtlich live verfolgen, wie sich das Gerangel um fossile Rohstoffe weltweit entwickelt und vor allem auch, welche Fakten das weltpolitisch schon schafft. Und das nicht nur im fernen Südamerika, in Venezuela, sondern vielleicht auch schon morgen, bald, die nächsten Tage, Wochen, Monate, wir wissen es nicht, direkt hier in Europa auf Grönland. Das Thema ist also wirklich heiß. Klar auch, es ist ein Thema, das ein bisschen heraussticht aus dem Fokus, den wir sonst hier haben in dieser Sendung. Aber wer sich Gedanken dazu macht, wie eine zukunftsfähige Gesellschaft und eine zukunftsfähige Wirtschaft aussehen könnte, kommt um dieses Thema nicht umhin. Wir brauchen also Antworten darauf, wie einerseits Sicherheitspolitik, Rohstoffverwendung, die Partnerschaften, die wir hierfür knüpfen und Nachhaltigkeit unter einen Hut kommen. Und welchen Zusammenhang hat das Ganze eben für eine zukunftsfähige Gesellschaft? Und auch ganz wichtig, welche Freiheiten haben wir hier noch in Europa oder in Deutschland? Welche Möglichkeiten, welche Pfade könnten wir hier beschreiten? Wir werden es diskutieren in den nächsten 60 Minuten. Ich selbst bin schon sehr gespannt auf die Einordnung und die Einblicke, denn ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Thema, in dem ich selbst noch recht blank bin. Und damit herzlich willkommen zur schon 14. Ausgabe von Die Zuversichtlichen, unserer fortlaufenden Diskussionsreihe mit wechselnden AutorInnen oder ExpertInnen rund um die Frage, wie eine Gesellschaft und Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen aussehen könnte und was unser Beitrag dazu ist. Diesmal sind wir tatsächlich nicht im Studio in Mainz, sondern senden mal wieder remote und nicht nur das, sondern gleich zu führt. Mit mir im Call jetzt Susanne Götze und Annika Jörres, ein eingespieltes und preisgekröntes Autorinnen-Team, zuletzt mit einem wunderbaren Büchlein, nämlich Die Sicherheitslüge, wie sich Europa mit Waffen schützen will, aber mit Öl und Gas erpressbar macht. Scheinbar ein schmales Büchlein, aber ich habe mir beim Lesen tatsächlich mit dem Marker auf fast jeder Seite Sätze unterstrichen. Es ist wirklich extrem gehaltvoll und es ist natürlich auch sehr relevant und passt perfekt zu unserer Sendung heute. Frau Götze und Frau Jörres sind nicht nur Autorin, sondern auch preisgekrönte Journalistin. Und daher werden wir tatsächlich zum ersten Mal bei Die Zuversichtlichen unsere Gäste heute auch siezen. Frau Götze seit 20 Jahren als Journalistin im Bereich Umwelt, Klima, Wissenschaft und Energiepolitik unterwegs und seit 2020 Teil der Spiegel-Redaktion. Herzlich willkommen, schön Sie
zu Hause. Hallo, schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Frau Jörres wiederum hat ihren Fokus ähnlich auch auf Umweltfragen, auf Klimafragen und auch auf Fragen des europäischen Zusammenhalts und ist Senior Reporterin in der Investigativredaktion bei Korrektiv. Und darüber hinaus berichtet sie auch regelmäßig für die Zeit aus Frankreich. Auch schön, Sie mit dabei
zu sein. Hallo, freue mich da zu sein.
Und natürlich, wie immer, mit an Bord Reinhard Schneider, Inhaber von Werner und Merz, für seine unternehmerische Tätigkeit mit zahlreichen Umweltpreisen ausgezeichnet und Autor des Buches Die Ablenkungsfalle, die versteckten Tricks der Ökologiebremse. Reinhard, auch schön, dich wieder im Podcast.
Ich grüße dich.
Und im besten Falle natürlich wieder zahlreiche, mittlerweile, wir wissen es sogar, tausende Menschen im Stream. Schön, Sie dabei zu haben. Wie immer werden wir am Ende der Sendung uns die Zeit nehmen, Ihre Gedanken, Ihre Statements oder Fragen mit einzubinden. Schicken Sie die uns gerne schon, während die Sendung läuft, damit wir am Ende einen zahlreichen Pool haben, auf den wir zurückgreifen können. Schauen Sie, Sie können sich eigentlich auf fast jeder Plattform, über die Sie hier gerade teilnehmen, in den Chat einwählen und Fragen schicken. Also nutzen Sie bitte diese Gelegenheit. Ich bin mir sicher, das Thema bewegt uns gerade alle und es ist ein Thema, mit dem man sich nicht regelmäßig beschäftigt. Sie haben bestimmt genauso viele Fragen wie ich. Ja, lassen Sie uns starten. Frau Götze, ich habe es ja gesagt, das Thema ist sehr relevant. Deswegen haben Sie dieses Buch geschrieben. Es ist gerade mal ein paar Monate alt. Es kam 2025 raus. Aber als Sie das geschrieben haben, hätten Sie trotzdem erwartet, wie schnell das, was Sie da im Buch beschreiben, wirklich so eine Brisanz entwickelt die eine Frage und auch ich schiebe schon eine Folgefrage mit darunter. Und wie auch ordnen Sie das, was wir gerade verfolgen in Venezuela, so im Kontext des Buches und auch unseres Themas heute ein?
Ja, vielen Dank für die Fragen. Es ist sehr oft so auch bei unseren letzten Büchern so gewesen, die wir geschrieben haben. Manchmal hat man das Gefühl, wir sind sogar ein bisschen zu früh dran und dann kommt es immer, wir beschreiben etwas in unseren Büchern, also auch gerade was Lobbyismus, aber auch Klimaanpassung betrifft, was wir geschrieben haben. Und dann kommt es ein paar Monate, manchmal auch ein, zwei Jahre später genauso und sogar schlimmer. Man hat als Journalist ja immer das Gefühl, man will ja nicht total übertreiben, sondern man will ja schon den Status quo beschreiben. Und natürlich muss man auch in die Zukunft schauen. Und manchmal denken wir, ah, vielleicht waren wir da auch so ein bisschen zu, haben wir so ein bisschen zu schwarz gedacht. Und dann kommt das aber oft noch schlimmer. Und das ist schon, ja, also vielleicht sollten wir aufhören, Bücher zu schreiben, vielleicht wird es dann besser. Aber genau, das ist schon wirklich erstaunlich, wie schnell das hier an Aktualität gewinnt oder weiter an Aktualität zunimmt. Und deswegen haben wir letztes Jahr auch zwei Bücher geschrieben, nämlich die Milliardenlobby, die im Mai rausgekommen ist. Und dann haben wir nochmal nachgelegt mit einer Streitschrift, weil die Idee war genau diese. Wir haben gesehen, okay, wir haben so viel in der Milliardenlobby schon über diese Abhängigkeiten, über die Fossilien geschrieben und dann hat sich das quasi weltpolitisch überschlagen. Aufgrund natürlich der neuen Regierung in Deutschland, aber auch in den Staaten. Genau, und daher mussten wir dann quasi nachlegen. Und jetzt ist es schon wieder soweit, jetzt könnten wir eigentlich unsere Streitschrift auch nochmal erweitern, Annika, denke ich. Jetzt sind viele Sachen schon eingetreten, die wir auch schon in der Streitschrift angesprochen haben. Und weil Sie jetzt nochmal nach Venezuela gefragt haben, gehe ich da gleich drauf ein. Das war natürlich, die Welt ist 2026 mit dieser US-Intervention aufgewacht. Und eigentlich ist es eine Tragik, dass wir im 21. Jahrhundert, zum Jahr 2026, noch über Ölkonflikte sprechen müssen, weil eigentlich müssen wir ja runter von fossilen Ressourcen. Und dieser Konflikt, der sich da jetzt anbahnt oder diese Intervention in Venezuela ist natürlich so ein bisschen ein Symbol dafür, dass die USA wieder total auf den fossilen Pfad sind, also wieder versuchen, ihre Machtsphäre auf den fossilen Energiemärkten auszuweiten. Und damit sehen wir langsam so ein bisschen so eine Zweiteilung der Welt, also die USA, die wieder zurück wollen zu fossilen Brennstoffen, Europa, die immer noch sehr stark davon abhängig sind und China, die halt versuchen, diese Energiewende zu forcieren. Und wir beschreiben in unserem Buch, in unserer Streitschrift eben so ein bisschen dieses Europa zwischen diesen Energiemächten und wie es so ein bisschen hin und her gezerrt wird. Und das haben wir versucht zu beschreiben in der Sicherheitslüge.
Das war, ich sag mal so, wir machen den Zero-In von der großen weltpolitischen Sicht ein bisschen rein hier auf Deutschland. Es gibt zahlreiche Perspektiven drauf, Schlagzeilen dazu. Eine Schlagzeile, die mich in den letzten Tagen doch etwas verwundert hat, die kam in der Bild-Zeitung. Da war die Frage, werden die Spritpreise jetzt bei uns in den nächsten Jahren wieder ein paar Cent günstiger? Ich dachte mir, vielleicht so in all der Relevanz, die das Thema hat, eine etwas naiv und kurzfristig gedachte Schlagzeile, selbst für mich als Laien. Oder, Frau Jörres, wie würden Sie das einordnen? Worüber sollten wir uns eigentlich Gedanken machen in dem, was gerade das Vorgehen der USA in Venezuela für uns auch sicherheitspolitisch bedeutet?
Frage von der Bild-Zeitung ist natürlich, wie so häufig bei der Bild-Zeitung, ein bisschen kurzfristig gedacht, aber die beinhaltet tatsächlich doch ein bisschen größere Wahrheit. Deswegen fand ich sie persönlich gar nicht so schlecht, weil sie auch ein bisschen klar macht, dass wir auch von weit entfernten Ereignissen beeinflusst werden, auch unser Alltag. Also man muss sich das mal klar machen, wie sehr wir wirklich am Tropf von Öl und Gas immer noch hängen. Es gibt zwar viele, zu Recht, Erfolgsmeldungen auch davon, wie erneuerbare Energien inzwischen Fuß gefasst haben in Deutschland. Also das ist ja im Strommarkt natürlich wirklich eine Erfolgsgeschichte. Aber bei den Primärenergien, also das, was wir in den Tank füllen, womit wir heizen, welche Produkte wir nutzen, die aus Plastik sind, beispielsweise, was wiederum aus Rohöl ist, hat sich sehr wenig getan in den vergangenen Jahren. Und da ist unsere Abhängigkeit immer noch enorm. Und ich fürchte eigentlich, dass die meisten Menschen sich gar nicht so bewusst machen, dass wir davon, von diesen Rohstoffen ja gar nichts haben in Deutschland. Also, dass es zu fast 100% alles importiert werden muss, also Öl und Gas. Und zwar sekündlich. Also wir hängen ja wirklich so am Tropf. Jeder, der zur Tankstelle fährt oder einkauft, auch die Bauern, die ihre Trecker nutzen wollen oder die Dünger ausbringen, der auch auf Gas basiert. Also all das hängt mit unseren Importen zusammen. Und das macht uns natürlich extrem verwundbar. Da sprechen wir ja auch noch drüber, inwiefern uns das sozusagen schwächt insgesamt in der Weltengemeinschaft. Aber Fakt ist erstmal festzuhalten, wie riesig unsere Abhängigkeit ist, trotz der Erfolge bei den erneuerbaren Energien für den Strom insbesondere, sind wir doch immer noch, ja, eigentlich von frühmorgens bis spätabends darauf angewiesen, dass uns andere Staaten Gas zum Heizen liefern oder Sprit für unsere Autos. Das hört eigentlich, ja, kann man sich, wenn man sich das mal so durch, wenn man das mal so durchspielt, das haben wir auch in der Sicherheitslüge gemacht, dann fängt es wirklich mit dem Morgenkaffee an und endet sozusagen mit dem Einschlaffilm, dass man da von diesen Ressourcen so abhängig ist, die wir halt selbst leider gar nicht haben.
Noch aus noch zwei anderen Gründen absolut zu kurz gedacht, nämlich aus der ersten, Spritpreise dürfen nicht billiger, sondern müssen natürlich teurer werden. Und wir haben ja auch mittlerweile CO2-Steuern auf Sprit. Das heißt, schon deswegen im Grunde tut ja Deutschland und auch die Europäische Union zu Recht alles dafür, dass halt eben gerade fossile Brennstoffe teurer und nicht billiger werden. Das ist so die erste Sache. Und das hat ja natürlich den Hintergrund, dass wir natürlich die Klimakrise ausbremsen müssen. Also das ist jetzt noch nicht gefallen, das Wort, aber das steckt natürlich hinter. Das ist ja die große Überlegung dahinter, abgesehen von der Abhängigkeit. Aber es ist auch deswegen zu kurz gedacht von der Bild-Zeitung, weil natürlich diese Exploration der Ölvorkommen in Venezuela Jahre dauern wird. Also das sagen ja alle Ölexperten, die wir auch interviewt haben. Das könnte ja bis zu 5, 6, 7, 10 Jahre dauern, bis das wirklich kompletter wieder aufgebaut ist, die ganze Ölförderung da ist quasi ziemlich am Boden. Und selbst wenn das so ist, dass sie wieder aufgebaut wird und dass mehr Öl auf die Märkte kommt, dahinter, das steht ja der Gedanke hinter, im billigen Spritpreis mehr Öl bedeutet niedrigere Preise, ist das nicht das langfristige Ziel von US-Ölkonzernen, sondern die Idee ist, dass die natürlich die Energiedominanz übernehmen, wieder über die fossilen Märkte so eine Art Konkurrenz zur OPEC aufbauen. Und da geht es natürlich auch um längerfristige Lieferverträge, also andere Länder von ihrem Öl abhängig zu machen. Und natürlich wollen diese Ölkonzerne so viel verdienen wie möglich und nicht so wenig wie möglich.
Also ich glaube, ein paar Aspekte, die herausklangen, die hatten wir schon in der Sendung. Wir sind unglaublich abhängig von fossilen Rohstoffen, da wollen wir weg. Die müssten eigentlich teurer werden, sei es durch Besteuerung oder andere Instrumente. Da hatten wir schon drüber diskutiert. Aber der Aspekt der Sicherheitspolitik, Reinhard, der ist doch recht neu hier bei die Zuversichtlichen. Was hat dich als einerseits als Mensch, aber auch als Unternehmer dazu bewegt, dieses Thema diskutieren zu wollen?
Ja, ich möchte mich mal kurz fassen. Also wenn wir alle so ein bisschen auf Entspannung gehofft haben, noch im letzten Herbst, als die Friedensverhandlungen dann für die Ukraine begonnen haben, dann sind wir alle auch eines Besseren belehrt worden, dass sich das noch länger hinziehen wird mit den Konflikten und vielleicht noch zusätzliche Konflikte dazukommen. Das heißt, es ist so ein Muster erkennbar, dass letztlich die Dominanzpolitik, ja, für die Schaffung dann von Einflusssphären von verschiedenen Protagonisten jetzt aufgegriffen wird, nicht nur von Putin. Und es ist immer die Frage, wie reagiert man auch als Konglomerat, als Europa dazwischen, um dort sich nicht dominieren zu lassen und nicht in das rein reaktive Verhalten hineinzukommen. Natürlich das aggressive Militär, das hat Europa nicht. Das dauert auch, bis man da hinkommt. Man will es ja auch nicht aggressiv einsetzen, sondern wenn dann auch nicht aktiv, sondern nur reaktiv. Das macht ja auch Sinn. Kostet natürlich auch sehr viel Geld und Zeit. Aber mich hat es natürlich schon immer ein bisschen verwundert, was man eigentlich auf der passiven Seite der Widerstandsfähigkeit denn unternimmt. Also nicht nur Zivilschutz, sondern eben die klassische Ressourcenresilienz, die in Zeiten hybrider Übergriffe eigentlich mehr denn je das Druckmittel der Wahl ist, um Meinungen in der Öffentlichkeit zu bestimmen und dann halt auch Dinge wieder machbar werden lässt als Aggressor, die eigentlich früher undenkbar waren. Und ich denke, da ist noch gar nicht so drüber gesprochen worden, auf wie vielen Feldern diese Abhängigkeiten, diese mangelnde Resilienz für Europa eigentlich ein Einfallstor bieten, und finde ich ein super spannendes Thema.
Eigentlich, und ich weiß noch, wir hatten auch ein Vorgespräch eben letztes Jahr noch, da wäre gerade der Angriffskrieg in der Ukraine so der Aufhänger gewesen. Eigentlich war das ja auch ein Anlass zu schauen, dass wir unabhängiger werden, resilienter werden in Europa. In dem Zusammenhang ja auch ganz wichtig, dass wir mehr und mehr Erneuerbare im Netz haben, die sind oft dezentral. Und eigentlich, Frau Jörres, liest man doch, Sie haben es vorhin ja schon anklingen lassen, eigentlich fast jeden Tag Rekordzahlen an PV-Zubau, Windzubau, global auch. Also warum sind die Abhängigkeiten, die Sie vorhin schon genannt haben, so groß, oder welche Zahlen sind das wirklich, die wir hier in Deutschland, in Europa noch haben?
Es ist halt wichtig zu verstehen, dass diese PV-Zahlen halt vor allem für den Strommarkt gelten. Da sind wir ja schon inzwischen bei 60-70% aus erneuerbaren Energien, also aus Windkraft und Solarkraft. Und das ist ja auch wirklich ein großer Erfolg von Deutschland. Also der Frankreich würde davon von träumen, von solchen Zahlen. Aber das betrifft halt nicht die sogenannten Primärenergien. Also wie ich sagte, dass alles das, was auch die Firmen nutzen, um ihre Produkte herzustellen, was in unseren Tanks landet, was auf den Feldern passiert. Und da haben wir halt keine eigenen Ressourcen. Und wir haben in unserem Buch geschrieben, ja, wir wären eigentlich ein Bauernstaat ohne diese ständigen Zufuhren aus dem Ausland. Also Deutschland hätte nicht diese Ressourcen für die Industrie, auf die ja Deutschland immer stolz ist, für diesen Exportweltmeister. Das hängt alles daran, alle DAX-Konzerne hängen an diesen Importen. Und deswegen kann man auch sagen, die kann man sicherlich nicht auf Null runterbringen. Das wäre komplett unrealistisch. Aber man muss natürlich versuchen, an jedem Schräubchen zu drehen, was sich bietet, um das möglichst niedrig zu halten, um eben nicht so erpressbar zu sein und ja so zum Spielball zu werden. Einfach, weil das, was ich jetzt sage, wissen natürlich auch die Ölstaaten, dass wir ohne sie jetzt gerade gar nicht über die Runden kämen und haben damit natürlich auch enormes Erpressungspotenzial und ja einfach eine wahnsinnig dominante Ausgangsstellung, wenn es jetzt mal zu Konflikten kommt oder zu Verhandlungen, sei es nur um Preise oder sogar um echte Lieferungen. Also wir sind da in einer sehr unguten Position, die meisten noch nicht, deswegen haben wir auch dieses Buch geschrieben, aus diesem Impuls heraus, die meisten noch nicht spüren, weil bislang hat das ja sehr gut geklappt. Also wir haben ja viele Jahrzehnte lang diese Abhängigkeit, die ist ja nicht neu, hat immer wunderbar funktioniert. Alles war immer da, wo man es braucht. Es gibt keine leeren Regale. Die Tankstellen waren immer gut gefüllt. Also es war bislang kein Problem. Aber wir sind ja nun mal jetzt in einer neuen Welt, in einer neuen Weltlage. Das hat eigentlich schon natürlich schon mit dem Ukraine-Krieg spätestens angefangen. Da wurden dann auch nur wenig Schlüsse draus gezogen. Und jetzt hat sich das nochmal verschärft mit der aggressiven Trump-Regierung. Also allerspätestens jetzt müssen wir darüber nachdenken, wie wir das möglichst schnell eben nicht nur aus Klimagründen, aber auch aus Sicherheitsgründen reduzieren müssen.
Nur ganz kurz auch für unser Publikum, das sich immer gerne auch Fakten draufpackt. Haben Sie ein paar Zahlen, jetzt gerade in Bezug auf die Primärenergie, wie viel Prozent das sind oder auch wie viel Milliarden, die da in fossile Energien fließen?
Also Prozent, genau, das sage ich ja schon, das sind bei Erdöl und Gas fast 98%, die wir importieren müssen. Also wir haben fast keine eigenen Vorkommen. Es gibt immer mal wieder Probebohrungen oder so, aber das wird nie wirklich nennenswert sein, was wir in Deutschland haben und was wir da fordern können. Also da sind wir fast zu 100% abhängig. Und natürlich überweisen wir jeden Tag einige Milliarden Euro an die Staaten, die uns da beliefern. Also das kennt jeder, der an der Tankstelle steht, wie teuer das auch ist. Also 100 Euro sind da ja gar nichts. Und das gilt ja für jeden Bürger, jede Bürgerin, die ein Auto hat beispielsweise. Susanne und ich haben keins, zufällig. Aber die allermeisten haben ja welche. Das sind riesige Summen, die wir da jeden Tag überweisen, jede Sekunde überweisen letztlich. Und damit natürlich auch, darum geht es ja auch, und da sprechen wir auch noch drüber, Regime stärken, denen man eigentlich nicht so gerne so viel Geld in die Hand drücken möchte. Mhm. Also es ist eigentlich wirklich ein Kreislauf, aus dem wir unbedingt aussteigen müssen.
Also für die Primärenergie können wir noch sagen, ich glaube, das hat Annika gerade noch nicht gesagt, deswegen ergänze ich kurz, das haben wir auch im Buch drin, wir sind fast bei 80% noch, was die Primärenergie aus Fossilen angeht. Und das ist eben das, was wir vergessen. Also ein bisschen über 20% ist regenerativ. Und fossile Primärenergie, damit meinen wir Öl, Gas und Kohle. Kohle haben wir jetzt einen Kohleausstieg, aber wir haben im Grunde noch keinen geplanten Öl- und Gasausstieg. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben zwar dieses Ziel, klimaneutral zu werden bis 2045, aber es gibt eben noch keinen Plan, wie man konkret darunter kommen will. Es gibt verschiedene Instrumente. Und noch ganz kurz ergänzend dazu, warum das so auseinanderklafft zwischen Ökoenergien, also so Strom im Grunde, nicht Ökoenergie, sondern Strom, also Ökostrom und dem Rest. Und das liegt natürlich daran, dass es weitaus schwieriger ist, beispielsweise bei Gebäude und Verkehr auf klimafreundliche Energien umzustellen, weil das halt auch direkt quasi in den Alltag der Menschen eingreift. Also eine Sache ist quasi einen Solarpark zu bauen oder einen Windpark zu bauen und den ans Netz anzuschließen. Gut, da hat man vielleicht vor Ort Bürgerinitiativen, die dagegen sturm laufen, hatten wir auch alles schon gehabt. aber weitaus schwieriger ist, beispielsweise so die Förderung zu gestalten, dass die Leute sich keine Gasheizung einbauen, sondern Wärmepumpen, wissen wir alle, oder dass Elektroautos günstiger werden. Und natürlich auch bei der Industrie ist es so, also bis die müssen sie halt extreme hohe Investitionen machen, um dort die Produktion umzustellen. Ja. Und daran liegt es jetzt gerade. Also die Low-Hanging Fruits haben wir quasi schon ein bisschen geerntet und jetzt geht es eigentlich erst so richtig zackig los.
Unabhängig davon, wie schnell wir da auf Erneuerbare umsteigen könnten, wie sehr haben wir uns denn auch schon jetzt rein mit Verträgen oder dergleichen abhängig von Fossilen gemacht? Jetzt gerade eben in den letzten Jahren haben wir doch den ein oder anderen großen Deal auch bezüglich NLG gemacht. Also wie viel Gestaltungsfreiheit haben wir da in Bezug auf unsere Partnerschaften oder laufenden Verträge, Frau Götze?
Zum Beispiel ganz wenige wissen, dass wir immer noch russisches Gas importieren. Also es wird zwar nicht an deutsche Häfen angelandet, aber in Frankreich beispielsweise. Aber das liegt daran, also das ehemalige Gazprom Germania beispielsweise, die wurden ja quasi verstaatlicht. Die heißen jetzt SEFE, sind jetzt immer noch unter der Regie des Wirtschaftsministeriums laufen. Die sind immer noch staatlich, aber die haben halt noch diese Altverträge mit Russland. Und jeden Monat werden immer noch gewaltige Mengen LNG, also Flüssigerdgas, von der Insel Jamal, von dem Hafen Sambetta, nach Frankreich geschifft. Und dann sagt die Bundesregierung offiziell, ja, aber das wird ja kommt ja nicht in Deutschland an. Also A, sind es wir, die es bezahlen, weil das sind ja halt die Langfristverträge und ist, wie gesagt, eine staatliche Firma. Und dann wird es halt ins europäische Netz eingespeist und kommt natürlich auch bei uns an. Und da sieht man, dass man, selbst wenn man möchte, es einfach total schwierig ist, selbst wenn man quasi in einem Konflikt mit dem Land liegt und es eigentlich gern sanktionieren möchte, dass man da nicht loskommt von, weil das Argument der SEFE ist beispielsweise, wir können diese Verträge nicht kündigen, weil dann, wir müssen es ja sowieso bezahlen, so sind die Verträge nämlich gestaltet. Also müssen diese Altverträge eh bedienen finanziell. Und wenn wir das dann einfach nicht mehr importieren, dann verkaufen die Russen das halt ein zweites Mal und dann machen sie auch Geld. Das ist das Argument. Und deswegen sollten wir aber bei jedem neuen fossilen Deal, die wir jetzt eingehen, bei Gas oder auch bei Öl, genau darüber nachdenken, mit wem wir das tun und vor allem wie lange. Weil teilweise sind diese Verträge halt über 10, 20 Jahre. Und auch nach der Gaskrise in Russland beispielsweise, um noch ein aktuelles Beispiel zu nennen, wir kennen alle die Bilder, wie Habeck nach Katar gefahren ist damals, also großer Skandal, grüner Wirtschaftsminister trifft sich mit Kataris etc. Und da wurden ja dann, also nicht direkt natürlich mit Herrn Habeck oder der Bundesregierung, aber danach haben Firmen natürlich auch Verträge mit Katar geschlossen über Gaslieferung. Und das hängt uns jetzt aber noch so 10, 20 Jahre am Bein. Ne? Und das ist so ein bisschen das Problem mit diesen Langfristverträgen.
Der Vertrag von Ursula von der Leyen, also für Europa, über die LNG-Lieferung mit den USA. Das ist ein Riesenvertrag über 750 Milliarden Euro, der auch wieder geschlossen wurde, um Trump irgendwie zu besänftigen, was er natürlich dann doch nicht so macht, wie sich Europa das vielleicht vorstellt. Aber da wurde ganz aktuell noch eine große Abhängigkeit auch auf mehr als 10 Jahre eingegangen mit einer sehr hohen Geldsumme für die ganze EU. Also leider hatte man da aus den Russland-Erfahrungen nicht viel gelernt.
Also das eine ist natürlich, dass wir jetzt einfach langfristig da Weichen gestellt haben, wo wir auch in Bezug auf die Dekarbonisierung uns wirklich keinen Gefallen getan haben. Wenn wir jetzt aber mal, was uns natürlich hier bei den Zuversichtlichen schwerfällt, doch die Nachhaltigkeit kurz ausklammern. Was ist so ein weiterer problematischer Aspekt daran? Weil ich weiß, Reinhard, das hat dich ja auch sehr bewegt. Und ich glaube, das hast du auch zum Beispiel aus der Lektüre von dem Buch mitgenommen.
Naja, also es geht ja leider auch darum, dass es gewisse Unterschiede gibt, welche Industriezweige sehr stark auch in Autokratien investieren. Und es gibt da eine gewisse Polarisierung, die ist nicht absolut, aber schon erkennbar, dass es einmal mehr Großkonzerne sind, die eher in Autokratien und fossile Rohstoffe dann investieren. Und da gibt es auch ein sehr prominentes Beispiel von einem sehr großen deutschen und internationalen Chemiekonzern, der jetzt eine der größten fossilen Produktfertigungen in China gerade eröffnet. Kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf. Und im Mittelstand ist das tatsächlich anders. Der Mittelstand investiert eher lokal in nicht fossile und heimische Ressourcen, weil er halt auch nicht so flexibel ins Ausland gehen kann und will. Und was wir halt auch sehen, ist, dass der wunde Punkt nicht nur wenn wir über Energieträger reden, die Wärme ist, sondern auch das, was man an Koppelprodukten auch noch aus diesen fossilen Rohstoffen dann macht. Und wenn man sich mal bewusst wird, dass natürlich die Wärme für den Verbraucher, für den Bundesbürger immer Vorrang hat, niemand möchte frieren müssen, und das ist ein Thema, was auch in der Öffentlichkeit ziemlich bekannt ist, dann kann es natürlich schon sein, dass im Falle von Konflikten und Rohstoffverknappungen gerade die anderen Produkte, die aus diesen fossilen Energieträgern gemacht werden, dann zuerst sich verteuern und verknappt werden, weil die einfach dann nachrangig betrachtet werden. Also ich will nicht sagen, dass da so eine Triage gemacht wird, aber im Zweifel hat natürlich Heizen schon Vorrang, zum Beispiel vor der Produktion von Verpackungsmittel, Plastik. Ja. Und mir war das auch nicht so bewusst, aber mir sind ein bisschen die Augen geöffnet worden, als eine Spezialistin aus Thinktanks, die sich tatsächlich Szenariengedanken machen, sicherheitspolitischer Natur, mit uns Kontakt aufnehmen wollte. Und zwar war das die Frau Professor Andrea Büttner, die Sprecherin des Fraunhofer Verbunds Ressourcentechnologien ist und auch Mitglied des Fraunhofer Präsidiums, die gesagt hat, naja, wenn es mal über Konflikte zu, sei es jetzt über Sabotage oder Verteuerung wegen Zöllen und weitere Zuspitzung von Anspannungen zu Schwierigkeiten in der Versorgung mit diesen fossilen Energieträgern kommt, dann dürfte wahrscheinlich die Plastikproduktion als erstes, die heimische, darunter leiden. Was ja im Prinzip jetzt nicht schlecht wäre, weil weniger Plastik aus frischem Erdöl ist ja eigentlich eine gute Sache. Das Problem ist nur, wenn es dann kein Recycling gibt in Deutschland oder in Europa, weil dieses Recycling von den ganzen mittelständischen Recyclern auch über fehlende Anreize man hat eingehen lassen, dass diese ganzen Kleinunternehmen, wie es ja jetzt derzeit passiert, nicht nur massiv rückläufig sind, sondern auch ganz viele endgültig in Insolvenz gehen, dann wird auch Plastik knapp. Und das kann sogar ein, wie heißt das so schön auch im Buch, a weaponizable dependency sein, eine waffenfähige Abhängigkeit, weil laut dem Think Tank von der Fraunhofer, des Fraunhofer Netzwerks, das sich mit diesen Themen beschäftigt hat, ist eine der ganz wunden Stellen für die deutschen Bundesbürger, woran viele gar nicht so denken, nicht nur der Heizkörper, sondern auch der Supermarkt. Das heißt, wenn man sich mal vorstellt, wie viele Warengruppen in Plastik derzeit noch verpackt werden, die kann man vielleicht auch anders verpacken, aber das dauert alles Zeit, das umzurüsten. Also sind über 50% aller Warengruppen. Wenn dann Plastik plötzlich mal deutlich teurer wird, weil die Zugänge, ja, die Verfügbarkeit oder vielleicht auch die ganze Logistik empfindlich gestört wurde, die ja zentralistisch ist, auch mit den Pipelines, mit den LNG-Anlandepunkten, dann kann das schon zu sehr empfindlichen Verteuerungen der Supermarktprodukte führen. In der ersten Phase und in der zweiten Phase sogar zu Out of Stocks. Das ist so, wie man es von Corona-Zeiten kennt. Sehr viele, damals waren es ja nur zwei, Toilettenpapier und Pasta mehr oder weniger, dann sehr viele Warengruppen nicht mehr verfügbar sind, weil sie einfach nicht mehr verpackt werden können und auch nicht mehr supermarktfähig verkauft werden können, sondern offene Ware zu verkaufen, die dann auch nicht behaltbar ist, das ist in der Umstellung eine Riesenherausforderung. Und das ist dann wieder ein Schnittpunkt auch zu unseren Themen, weil die Autarkie, die Rohstoffresilienz eigentlich darin bestehen könnte, gerade in Deutschland, wo es noch Mittelstand gibt, mit den eh schon da Rohstoffen im Inland, im Kreislauf so umzugehen, dass man hochwertig damit etwas auf die Beine stellen kann, zum Beispiel über Recycling und recyceltes Plastik. Aber wenn das mal weggespart wurde, ist man komplett abhängig beim Öl, nicht nur bei der Heizung, sondern auch bei ganz vielen Warengruppen, die irgendwann im Supermarkt fehlen. Und dann ist die Stimmung, die öffentliche Meinung in Deutschland natürlich ganz empfindlich betroffen. Und das ist ja leider oftmals das Ziel von hybriden Übergriffen.
Da hätte ich gleich eine Nachfrage, Reinhard. Ich wollte vorher noch mal kurz das Bild vergrößern, weil du hast schon den Begriff weaponizable dependencies eingeführt. Frau Jörres oder Frau Götze, wenn Sie das vielleicht noch mal kurz untermauern, also wie könnte das wirklich aussehen, dass unsere bestehenden Abhängigkeiten dagegen uns verwendet werden? Wie realistisch ist das? Oder wäre das der Weg, den Reinhard beschrieben hat, dass man einfach dafür sorgt, dass die Supermarktpreise explodieren, die Bevölkerung aufwiegelt? Oder was sind da realistische Szenarien? Ich habe schon Sabotage gehört.
Alles möglich tatsächlich. Also wie Reinhard Schneider völlig zu Recht sagte, natürlich kann das auch genutzt werden. Und wir wissen ja, dass diese hybride Kriegsführung ja gerade besonders beliebt ist, nenne ich es mal umgangssprachlich, aber wir können ja schon verschiedene hybride Angriffspunkte von Russland nachweisen, also durch, sei es Desinformation oder Aufwiegelung von bestimmten Gruppen. Und das wird natürlich sicherlich nicht abnehmen in den kommenden Jahren. Also es gibt verschiedene Szenarien, erstmal natürlich über die Preise Deutschland zu erpressen, also dass dann die Supermarktprodukte, aber natürlich auch unsere Spritfüllung beispielsweise sehr viel teurer werden. Deutschland ist ja ein recht international oder ein sehr solventes Land. Das heißt, Verhandler wissen auch, dass man uns höhere Preise durchaus abnehmen kann. Aber es gibt natürlich auch genauso die Möglichkeit, durch hybride, sei es Anschläge beispielsweise, also dass beispielsweise Pipelines beschädigt werden kann. Susanne auch nochmal gleich erzählen, die war dann nämlich in Norwegen zu diesem Thema unterwegs. Oder eben auch durch Desinformation oder bestimmte Kampagnen hier eingreifen kann und die Öffentlichkeit aufwiegeln kann. Oder auch, das ist ja auch noch relativ aktuell, dass ganz simpel, also ganz, brachial erpresst wird. Also Katar und die USA haben ja zusammen die EU vor wenigen Monaten erpresst, dass das Lieferkettengesetz nicht so verabschiedet werden soll. Also ein Gesetz, was eigentlich die Rechte von Arbeitern und ja insgesamt Menschen- und Umweltrechte stärken soll, dass man nachvollziehen könnte, wo und wie ein Produkt hergestellt wird. Das passt in diesen beiden Staaten nicht. Und die haben gesagt, ja, hört mal zu, hier eure Flüssiggas Importe sind in Gefahr, wenn ihr dieses Gesetz verabschiedet. Also da wird ganz massiv, macht Trump ja ohnehin eigentlich von morgens bis abends, aber ganz öffentlich wird da massiv Einfluss genommen auf unsere Gesetze, sei es jetzt in Deutschland oder in Europa. Und das ist natürlich das, was immer wieder passieren kann und was dann unsere Souveränität absolut bedroht, genau. Und vielleicht kannst du dann noch was sagen zu diesen hybriden Anschlägen. Das war sehr interessant, was du da erfährst.
Wir haben jetzt gehört, wie groß die Abhängigkeiten sind, und wenn Sie gleich auf die hybriden Angriffe eingehen, vielleicht noch ergänzen, also sind wir denn da wahllos? Also beziehen wir unsere fossilen Rohstoffe nur von Partnern, die uns nicht wohlgesonnen sind, oder wie sieht das aus?
Nein, also genau, also die Mehrheit der Staaten, von denen wir Öl und Gas beziehen, sind schon autoritär, das ist so. Ist natürlich sehr divers, es gibt sehr verschiedene Länder, ne? Also je nachdem, ob man Öl, also bei Öl kann man das sogar gar nicht genau sagen, aus welchen Ländern das genau kommt, weil das wird dann quasi über den Ölweltmarktpreis und verschiedene Trader gehandelt. Das ist teilweise gar nicht mehr nachvollziehbar. Aber auch wenn wir wissen, welche Ölstaaten, also Stichwort OPEC, da am Start sind, das sind ja meistens alles Autokratien oder Monarchien. Also siehe Nahe Osten beispielsweise. Beim Gas ist es ähnlich. Es gibt im Grunde eigentlich nur ein lupenreines, jetzt mal mit Gerhard Schröder sprechen, lupenreines demokratisches Land, aber das ist dann wirklich lupenrein demokratisch, und zwar das ist Norwegen, genau. Und von Norwegen beziehen wir gerade noch, also ist der einzige Partner, der uns im Grunde geblieben ist, der ist wirklich relativ sicher und quasi auch politisch, sage ich mal, auf unserer Seite. Von denen beziehen wir 50% unseres Erdgases in Deutschland, und der Rest ist halt verteilt auf die anderen Lieferländer. Und bei Norwegen ist es aber so, und das ist so ein bisschen das Problem, und damit habe ich mich beschäftigt, Stichwort hybride Kriegsführung etc. Ich war auch in Norwegen vor Ort und habe auch dort mit dem Militär gesprochen und mit den Gasnetzbetreibern. Und zwar, es gibt drei Pipelines von Norwegen, die uns hier nach Deutschland Gas liefern. Und die sind aber natürlich die Gasnetzbetreiber und aber auch das norwegische Militär, die sind höchst, und die Geheimdienste auch, höchst beunruhigt natürlich, seit die Sache mit Nord Stream 2 passiert ist in der Ostsee. Weil man muss sich vorstellen, Norwegen hat ein Pipeline-Netz, allein ein Erdgas-Pipeline-Netz von 9000 Kilometern. Und es ist quasi unmöglich, diese 9000 Kilometer zu schützen. Und das haben sie mir zwar immer nur so durch die Blume gesagt, aber im Grunde ist es ja auch logisch. Also sie meinten so, ja, sie versuchen es natürlich zu kontrollieren. Es gibt Unterwasserdrohnen etc., mit denen die quasi diese Leitung abfahren und gucken, ob da irgendwelche Sprengsätze dranhängen und so weiter. Und natürlich die Marine, die patrouilliert. Aber sie können sich vorstellen, 9000 Kilometer, es ist quasi nicht möglich. Und selbst diese drei Pipelines nach Deutschland sind nicht durchgängig 100% 24 Stunden am Tag kontrollierbar. Und die sind sehr nervös. Und das habe ich wirklich von vielen verschiedenen Leuten, also auch, wie gesagt, das Militär ist jetzt nicht gerade hier, sage ich mal so, voreingenommen, was so Risiken angeht. Auch die Gasnetzbetreiber, selbst die, die haben ja überhaupt kein Interesse, quasi Unsicherheit zu streuen. Und die waren sehr vorsichtig in ihren Aussagen natürlich. Aber trotzdem klang überall durch, es ist, also sie haben natürlich Angst vor hybriden Angriffen der Russen vor allen Dingen, ne? Also dass die Pipelines sabotiert werden, weil die würden davon profitieren. Und ich habe sogar mit einem Sicherheitsexperten gesprochen, der gesagt hat, es wird auf jeden Fall passieren. Also egal, ob an diesen Pipelines oder an der Hafeninfrastruktur, da kann man ja auch eine Menge kaputt machen, was so Gasverteilanlagen angehen. Und das sieht er auf jeden Fall kommen. Und er meinte, das wird nicht immer gleich klar sein, dass es die Russen sind, meint er. Ne? Mhm. Genau. Mhm.
Jetzt, also was ich für mich schon mitgenommen habe, ist, also wir sind auf zwei verschiedene Arten und Weisen erpressbar oder angreifbar. Entweder die Pipeline wird sabotiert, von wem weiß man dann wahrscheinlich erstmal lange gar nicht, oder wer auch immer uns die fossilen Rohstoffe verkauft, übt einfach Druck über die Preise und Verträge aus. Und damit der Bogen wieder zurück zu dir, Rainer. Du hast gesagt, das kann uns eben auch bei Themen auf die Füße fallen, wo wir das gar nicht auf dem Schirm haben, weiß ich zum Beispiel, weil einfach Plastik fossilabhängig ist und fast alle Warengruppen mit Plastik und gerade Verpackungen in irgendeiner Form zu tun haben oder vielleicht sogar bei ganz vielen Warengruppen auch Plastik und fossile Rohstoffe im Produkt selbst stecken, wir da sehr angreifbar sind als Demokratie im Sinne von der Stimmung und dem emotionalen Zustand unserer Bevölkerung. Aber jetzt, was mich so ein bisschen verwundert hat, ist, eigentlich dachte ich, dass wir gerade im Bereich Plastikrecycling doch gut aufgestellt sind und da eigentlich mehr Resilienz haben als jetzt gerade was Heizen angeht. Logisch, ne? Wenn das Gas für die Gasheizung nicht da ist, dann können wir nichts machen. Aber ich dachte, dass wenn das Plastik erstmal in Europa ist, wir das auch wiederverwenden.
Ja, das denken interessanterweise viele, aber Tatsache ist, dass große Teile der Plastikproduktion, egal ob es jetzt Virgin Plastik ist aus frischem Erdöl, in ganz andere Regionen verlagert wird und das Recycling am Absterben ist. Also das Divergent-Plastikproduktion wird massiv verlagert aus Deutschland heraus nach China. Das heißt, dieses sehr, sehr große Chemiewerk in dem westlichen Teil von China, was jetzt demnächst in Betrieb genommen wird, ist vor allem auch zur Ethylenproduktion vorgesehen. Das ist ein Basisrohstoff für die Herstellung der allermeisten Plastikarten nachher, um dann dieses Plastik aus China wieder nach Europa zu importieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen das dann später, wenn die Krisen zunehmen, überhaupt noch importiert werden kann. Stichwort Zölle, wenn vielleicht auch ein Konflikt mit Taiwan weiter sich anspannen, zuspitzen sollte, werden sicher andere Akteure auch im Westen darauf pochen, dass Europa dort auch einführt, Zölle gegenüber China erhebt. Also diese Versorgung kann deutlich teurer werden. Und das andere ist eben, dass unsere heimische Recyclingindustrie, wie schon erwähnt, am Verschwinden ist. Und das hat übrigens in Italien schon ganz erstaunliche Zustände eingenommen, weil da gibt's auch noch ein paar Mittelständler, einige sogar, die Plastikrecycling gemacht haben. Aber die sind so verzweifelt geworden durch Mangel an Anreizsystemen, auch in dem immer billiger werdenden Virgin-Plastik auch wirtschaftlich etwas entgegensetzen zu können, dass sie gesagt haben, wir tun alle zusammen, gemeinsam die Recyclingmaschinen abstellen, um mal zu zeigen, was dann in Italien passiert mit der Kreislaufwirtschaft. Die ist nämlich dann bei Plastik am Ende. Das heißt, da gibt's hundertprozentige Abhängigkeit von dem Fossilplastik, woher auch immer das dann kommt. Vom Rohöl her und auch in der Aufbereitung, die dann oft auch nicht mehr im eigenen Land stattfindet. Und das war ein Weckruf, der ging dann schon durch die Medien auch. Am 11. November war das, von dieser italienischen Mittelstandsvereinigung der Kunststoffrecycler Assorimap. Und die Frage ist, ob es auch so einen Moment in Deutschland braucht, wo die vielen noch existierenden mittelständischen Plastikrecycler sagen, es lohnt sich einfach nicht mehr, bei so niedrigen Erdölpreisen, so verlockend günstigem Erdölplastik Recycling zu betreiben, wenn es nicht gefördert wird als Zukunftstechnologie. Und zwar nicht nur als nachhaltige Zukunftstechnologie, weil dramatisch viel CO2 eingespart werden kann, sondern auch als Resilienzquelle, nicht nur bei der Versorgung mit Verpackungsmaterial, was wir in vielen Kategorien brauchen, sondern auch Resilienzquelle für Arbeitsplätze, die eben nicht abwandern wie bei Großkonzernen ins Ausland. Und da hat ja auch der Europäische Kunststoffrecyclerverband schon Alarm geschlagen. Das hat er schon gemacht im Sommer dieses Jahres. Plastics Recyclers Europe befürchtet den Kollaps der Kunststoffrecycling-Industrie in ganz Europa aufgrund zahlreicher Betriebsschließungen. Insbesondere Deutschland, Niederlande und Vereinigtes Königreich sind da betroffen. Und wir haben das ja oft schon besprochen aus der, ich sag mal, ökologisch-klimatechnischen Perspektive, dass dort Recycling von Plastik sehr, sehr, sehr viel mehr Sinn macht, als Erdölplastik herzustellen. Aber wenn jetzt nochmal ein resilienztechnischer, resilienzpolitischer Aspekt dazukommt, den man nicht unterschätzen darf, wenn ein gewisses Panikpotenzial, sage ich mal, im Supermarkt passieren könnte, wenn Dinge sich dramatisch verteuern oder überhaupt nicht mehr verfügbar sind, die als Verpackung einfach dringend notwendig sind, dann fragt man sich unweigerlich, um was man sich mehr kümmern sollte, weil diese Resilienz, die zu erhalten, würde nicht sehr viel kosten. Auf jeden Fall deutlich weniger als das, was derzeit in Waffen investiert wird, obwohl Waffen als Reaktionsfähigkeit sicherlich auch einen gewissen Sinn haben, mag ich gar nicht bestreiten, aber das eine Auge, da ist man ein bisschen blind, weil die Diskussion in der Öffentlichkeit so noch gar nicht stattgefunden hat, weil diese Angreifbarkeiten noch nicht in der Wahrnehmung drin sind. Jeder denkt, Supermarkt ist eigentlich was Selbstverständliches mit der kompletten Verfügbarkeit, aber das ist in der heutigen Zeit nur bedingt der Fall.
Bin ich auch wieder überrascht, weil eigentlich war doch mein Eindruck, bei allem, was wir jetzt gerade auch im Rahmen des Green Deals zurückgeschraubt haben, also das heißt, alle Umweltregulationen, die wir in Europa auf die Beine gestellt haben, die sehr weitreichend war, wurde in den letzten Monaten wieder ganz viel zurückgerollt, aber wo die EU dran blieb, waren eben die Kreislaufwirtschaftsthemen auch unter dem Motto des Circular Economy Action Plans, gerade auch aus Souveränitäts- und Resilienzgründen. Also widerspricht das, was Reinhard da gerade beschreibt, dass die ganzen mittelständischen Recyclingunternehmen gerade wirklich in einer prekären Lage sind, eigentlich nicht der offiziellen Policy auf EU-Ebene, Frau Götze?
Gute Frage. Also ich muss sagen, da muss ich ein bisschen passen. Ich kenne mich nicht so mit den Recyclern aus. Mhm. Aber der Punkt ist, wir haben das ja bei den erneuerbaren Energien gesehen. Also die Solarwirtschaft ist ja komplett quasi abgewandert worden, will ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall wurde sie nicht gerettet, nämlich nach China. Wir sind jetzt, das ist nämlich die andere, die Kehrseite, auch bei der Energiewende extrem abhängig. Und da vor allen Dingen von einem Land, nämlich von China, also fast 100% der Solarpaneele und mittlerweile auch ein sehr hoher Prozentsatz von Windkraftanlagen kommen aus China und sind einfach hier die Projekte aus Europa sind, die Betriebe aus Europa sind nicht konkurrenzfähig. Das hat dann natürlich auch mit der europäischen Politik zu tun. Aber was ich einfach spannend finde in dem Zusammenhang, und da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis zurück zur Recyclingwirtschaft. Also ich glaube, die EU versucht da schon gegenzusteuern und sich auch beispielsweise im Net Zero Industry Act wieder zu besinnen auf die eigenen Ressourcen und auf die eigenen Möglichkeiten und sieht diese Abhängigkeiten auch. Also es ist nicht so, dass in Brüssel irgendwie alle blind sind. Aber das Problem ist, das halt in 27 Staaten durchzusetzen und möglichst einheitlich. Wir sehen das an der Geschichte des sogenannten Resilienzboni, wo Unternehmen angehalten werden oder eine bestimmte Förderung bekommen, je nachdem, wie es halt in den 27 Staaten umgesetzt ist, so eine Art Förderung zu bekommen, wenn sie europäische Produkte kaufen, beispielsweise bei erneuerbaren Energien, also ein Solarpanel aus Europa, sage ich jetzt mal, oder einfach ein bestimmtes Modul, was man für den Aufbau von Solarparks braucht beispielsweise. Genau, und das ist aber in Deutschland beispielsweise noch nicht umgesetzt, hat übrigens auch Wirtschaftsminister Habeck schon vor 2-3 Jahren vorgeschlagen, ist dann auch nicht gekommen, wurde abgewürgt von der FDP damals. Aber das sind so die Versuche, einfach diese also innovative und moderne und natürlich auch erneuerbare und klimafreundliche Industriezweige hier in Europa aufzubauen oder beziehungsweise wieder zurückzuholen im Falle der erneuerbaren Energien und China. Und das ist eine Riesenaufgabe. Und ich habe da auch mit jemandem fürs Buch auch gesprochen, mit jemandem vom Fraunhofer-Institut, der gesagt hat, uns bleibt wirklich nicht viel Zeit. Weil das, was Herr Schneider auch gesagt hat mit der Taiwan-Frage, das ist genau der Punkt. Was passiert, wenn China Taiwan überfällt? Was machen wir dann in Europa? Wir können ja China nicht mehr sanktionieren. Also wir sind ja so abhängig, aber in jeglicher Hinsicht dass wir da im Grunde gar nichts zu sagen können. Ne? Ähnlich jetzt wie bei den USA und dann fast eigentlich noch schlimmer und vor allen Dingen, was die Energiewende betrifft. Das heißt, wir müssen dringend anfangen, diese Unternehmen, diese Industriezweige hier wieder aufzubauen. Und er meinte, das dauert halt mindestens so 3-4 Jahre. Die EU hat sich ja zum Ziel gemacht, bis 2030 40% der erneuerbaren Energien Produkte also wieder hier in Europa herzustellen. Aber wir müssen wirklich jetzt damit anfangen. Und das Problem ist, mit der deutschen Regierung sehe ich das hier irgendwie gerade nicht so, dass sie sich darum kümmert.
Ganz schnell, Reinhard, wie entscheidend ist da gerade der Zeitfaktor? Also wir haben es gehört, bei PV ist es schon schief gelaufen und das schaffen wir auch gerade nicht mehr zurückzuholen. Wie ist da das Zeitmomentum in Bezug auf die Recycling-Mittelständler, dass die uns flöten gehen oder was
ist da
die
Gefahr? Also derzeit ist in Deutschland keine einzige Erleichterungsmaßnahme oder Anreizmaßnahme zugunsten des Recyclings bei Plastik jetzt zu verspüren. Keine einzige. Und das Drama besteht darin, dass derzeit Betriebsschließungen immer wieder stattfinden, aber immer unterhalb der großmedialen Wahrnehmungsschwelle, weil es um viele, viele kleine Mittelständler geht, die einfach nicht mehr können. Und das Problem ist auch ein Investitionsstopp, weil das, was jetzt nicht investiert wird in bessere, moderne Anlagen oder stillgelegt wird, das kann man auch, wenn man es dann plötzlich wieder braucht, wenn der Krisenfall da ist, nicht von jetzt auf gleich wieder aus dem Nichts hervorzaubern, weil dann braucht man Vorlaufzeiten von mehreren Jahren, um diese Maschinerie und diese Investitionen dann in Eile wieder auf die Beine zu stellen. Und das macht eben die große Angreifbarkeit. Und da bin ich auch wirklich überrascht, dass gerade Deutschland sich diese enorme Blöße geben will, obwohl Deutschland eigentlich noch einen relativ großen Mittelstandsanteil hat, noch, der allerdings leidet in allen Branchen. Und hier auch mit doppelten Resilienzen, also nicht der ökologischen, sondern auch sicherheitspolitischer Resilienz punkten könnte und es einfach nicht umsetzen möchte. Und das, obwohl andere Länder, da kommen wir vielleicht nachher drauf, sehr wohl das schon gesehen haben und erste Maßnahmen, auch durchaus wirksame Maßnahmen, schon begriffen haben und eingeleitet haben der Förderung dieser Resilienzen, gerade beim Thema Plastikrecycling.
Ich sehe, wir haben schon einige Fragen im Chat. Das heißt, die werden wir gleich aufnehmen. Wir haben uns schon so eingespielt, dass wir so rund 10 Minuten überziehen. Das heißt, uns 4 bleiben noch 10 Minuten. Ich würde daher ein paar Themen noch mit einer schnellen Antwort-Fragerunde durchgehen, weil die wirklich relevant sind. Frau Jürres, jetzt Themen, die Frau Götze angesprochen hat. Ne? Es geht um Sicherheitspolitik. Wir haben gehört, Taiwan droht am Horizont schon, neuer Konflikt. Wir haben gehört, wie wichtig Recycling oder erneuerbare Energien für Resilienz sind. Das sind doch eigentlich alles Kernthemen von den Konservativen, die auf europäischer Ebene die Mehrheit haben, auch hier in Deutschland gerade den Kanzler stellen. Also wie passiert das, dass sie sich diese Themen entgehen lassen?
Ja, das ist eigentlich das Drama dieser Regierung, dass sie eigentlich nicht erkennt, dass ihre ureigensten Themen, nämlich genau Sicherheitspolitik, Resilienz, auch Unabhängigkeit, dass sie diese Chance nicht ergreift. Also leider ist es ja gerade so, dass die Regierung unter Friedrich Merz viele Gesetze und Regelungen verabschiedet hat, die uns noch abhängiger machen. Also beispielsweise hat ja die Bundesregierung erfolgreich in Brüssel interveniert, um dieses Verkaufsverbot von neuen Verbrennern ab 2035 abzuschwächen. Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, hat so viele Gaskraftwerke neu bauen wollen, dass sogar die EU-Kommission eingegriffen hat. Also es gibt da irgendwie einen sehr starken Hang dazu, dieses alte fossile Modell aufrechtzuerhalten und nicht die Chancen und auch die Notwendigkeit aufgrund der Angreifbarkeit eines neuen Modells sozusagen zu erkennen. Das ist sehr bedauerlich. Ich fürchte, es wird dann vielleicht ein bisschen so kommen, wie Herr Schneider gerade angesprochen hat, irgendwann ist es dann unausweichlich und dann muss irgendwas ganz schnell plötzlich aus dem Boden gestampft werden. Also beispielsweise, wenn es zu diesem Taiwan-Konflikt kommen sollte, muss man dann ganz schnell die erneuerbaren Energien, Hardware sozusagen, versuchen, hier herzustellen. Also ja, es ist leider gerade da ein kritischer Rückschritt zu erkennen oder diese Zementierung dieses fossilen Modells, was uns eben in diese angreifbare Situation gebracht hat.
Wir haben jetzt viel über die Angreifbarkeit oder auch die Rückschritte gesprochen, aber Frau Jörres, Sie haben es ja gerade anklingen lassen, da sind eigentlich Chancen auch zum Beispiel für konservative Parteien. Frau Götze, was wären denn die Chancen? Was wäre denn ein alternativer Pfad, wo wir das schaffen, Wirtschaftsresilienz und Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen? Welche anderen Möglichkeiten hätten wir denn, wirklich Chancen und Potenziale zu nutzen?
Naja, die einfache Antwort in einem Wort ist Elektrifizieren. von allen Lebensbereichen. Das ist quasi die kurze Antwort. Und ja, wenn nicht mehr so viel Zeit haben, die etwas ausführliche ist, genau, also wir haben auf der einen Seite müssen wir, ich finde diesen Ansatz der Resilienzboni von der EU-Kommission ehrlich gesagt ganz vernünftig. Sie müssen halt nur umgesetzt werden und irgendwie müssen auch die 27 EU-Staaten irgendwie mehr zusammenrücken, um genau sowas auch einheitlich umzusetzen, dass nicht irgendwie jeder seinen Brei kocht und dass es 27 unterschiedliche Resilienzboni gibt und so weiter und so fort. Also wir müssen halt, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass Europa sich darauf besinnt, seine eigene erneuerbare Industrie wieder hier hochzuziehen. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Ausweg, wenn man nicht bei Energie eben von anderen Großmächten abhängig sein will. Ich sehe das einfach nicht. Ne? Ansonsten müssen wir es halt entweder importieren, beziehungsweise die Hardware importieren. Ich will aber nochmal ganz kurz den Unterschied nochmal machen. Die eine Sache ist eben die Energierohstoffe zu importieren, was quasi jeden Tag passieren muss. Und das andere ist, Solarpaneele oder Windräder aus China zu kaufen, die man hinstellt und die dann 20 Jahre laufen. Und den Wind und der Sonne haben wir ja hier. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Trotzdem
verbrauchen genau, versus Verwendung genau, sozusagen. Ist zwar eine Abhängigkeit da, aber wir verwenden die Produkte langfristig.
Genau, in der Fachsprache heißt das Investitions- oder Verbrauchsgüter. Und das Investitionsgut ist halt die sichere Bank, weil das kann halt eine Weile stehen. Genau. Und das muss halt irgendwie ankommen, denke ich. Und als zweiten oder als wichtigen Schritt noch, also abgesehen, ich überlasse jetzt mal alles, was Recycling und Plastik ist, Herrn Schneider. Aber was Energie angeht, die Primärenergie, also das heißt Industrie, Energieversorgung, das heißt aber auch eben Verkehr und Gebäude. Und das muss halt viel schneller umgesetzt werden. Wir sehen halt, dass genau das Gegenteil passiert, aber das ist eben fatal, dass unsere jetzige Regierung diese Abhängigkeiten zementiert. Aber was passieren muss, dass beispielsweise das Heizungsgesetz, das sogenannte Gebäudeenergiegesetz, das jetzt abgeschafft werden soll, es wird wahrscheinlich einfach nur reformiert, nicht nach unten verwässern, sondern im Grunde darf eine Wärmepumpe nur genauso viel kosten wie eine Gasheizung. Ne? Das heißt, da muss eigentlich die Förderung hochgeschraubt werden, damit die Leute anfangen, sich unabhängig zu machen.
Kurze Frage, weil wir hatten es in der letzten Sendung ganz viel davon, nicht über Utopien zu sprechen, sondern über Best Practices, die jetzt schon funktionieren, die nur ausgerollt werden müssten. Welche gäbe es da in Ihrem Bereich? Da haben Sie nämlich auch in Ihrem Buch das ein oder andere schöne Beispiel, was lustigerweise aus einer konservativen Ecke kommt.
Genau, wir haben so verschiedene Energiekommunen besucht und das ist so ein bisschen dieser positive Ausblick, den wir auch immer gerne mitgeben. Weil es ist natürlich nicht so, dass wir allein auf weiter Flur das alles schon eingesehen haben, sondern es gibt viele aktive Gemeinden, Kommunen oder auch viele Menschen in Deutschland, die sich bereits engagieren und eben die Energiewende vor Ort voranbringen. Und ein ganz tolles Beispiel, was ich im letzten Mai persönlich besuchen durfte, ist Großbadorf in Franken. Und dort konnte man sehen, dass einer relativ strukturschwachen Region ein Bürgermeister schon vor 25 Jahren angefangen hat, eben Solarpark und Windräder um sein Dorf herum zu bauen und am Ende auch eine Biogasanlage und ein Nahwärmenetz. Und die haben sich im Grunde, ist quasi ein 1000-Seelendorf. Und die haben sie in der Gaskrise waren die fein raus, weil die komplett unabhängig waren und eben überhaupt nicht auf Gas angewiesen waren. Die hatten auch immer keine Angst, dass sie quasi das Wohnzimmer nicht warm wird. Und das Schöne ist noch dazu, es ist ein CSU-Bürgermeister, also es ist kein Grüner, der das gemacht hat, wie gesagt, auch schon vor 25 Jahren. Und ich habe ihn dann auch mal gefragt, ja, aber was sagt denn eigentlich Herr Söder dazu? Sprechen Sie mit dem darüber? Und dann meinte er einfach nur salopp so, den frage ich da gar nicht. Ich mache hier einfach mein Ding. Also das finde ich auch schön, dass eben an der Basis, dass Pudic im Grunde alles gar keine Rolle spielt, sondern so Macher wie er oder solche Bürgermeister eben nach wirtschaftlicher Vernunft handeln, weil er hat mir dann gezeigt, die Gewerbesteuereinnahmen dieses Dorfes, man muss sich wirklich vorstellen, es ist eine strukturschwache Region und die sind halt die letzten 15 Jahre extrem gestiegen. Ja, also da haben sich Unternehmen angesiedelt aufgrund dieser Energiesituation. Das Dorf wächst, das heißt, es ziehen immer mehr Leute dahin. Also das ist so eine Erfolgsstory, denke ich, brauche es, um zu verstehen, dass es einfach nichts mit Grün oder nicht Grün zu tun hat oder mit der Partei oder mit irgendeiner Klimabewegung, sondern es macht einfach wirtschaftlich total Sinn. Und man verteilt die Profite eben weg von den Konzernen auf die einfachen Bürgerinnen und Bürger, weil die sind dann in so einen Energiegenossenschaften und kriegen wirklich eine jährliche Ausschüttung, also haben auch was davon im Grunde, ne?
Ich glaube, der Name war Josef Dema von dem CSU-Bürgermeister. Ich glaube, er ist ja auch nicht alleine. Ich weiß, es gibt auch Fälle im Rhein-Hunsrück-Kreis, ist das, glaube ich, ein CDU-Bürgermeister, Bertram Fleck, der hat das auch vor 3 Jahrzehnten schon angefangen. Das ist die erste klimapositive Gemeinde in Deutschland, die sich Dinge leisten können, die gerade so strukturschwache ländliche Regionen sonst gar nicht haben, wo dann eben die Parteien sehr groß sind wie die AfD. Also eigentlich absurd, weil sie könnten es ganz anders machen. Reinhard, was geht dir da noch durch den Kopf an Chancen oder wo du denkst, da müssten wir eigentlich nur mal zu den Nachbarn rüber gucken und schauen, was bei denen schon funktioniert?
Also in Deutschland wird ja häufig Frankreich kritisiert als Land, in dem vieles so ein bisschen chaotisch laufen würde und nicht so durchgedacht bis zum Letzten. Man muss wirklich anerkennend sagen, dass die Franzosen verstanden haben, was Resilienz bedeutet. Die haben ab 1. Januar ein System am Laufen, das die Verwendung von Rezyklaten wirkungsvoll incentiviert. Und zwar je nachdem, ob sie aus derselben Produktgruppe gewonnen werden, indem sie wieder verwendet werden und in welcher Warengruppe auch. Das bis zu einer Förderung, die sogar größer ist als das, was man in Deutschland mal noch in der alten Bundesregierung sich vorgenommen hatte, aber leider nie umgesetzt wurde. Also bis zu 1.000 Euro pro Tonne bei Kosmetikeinsatz und Lebensmitteleinsatz. Und wenn man das mal runterrechnet, naja, auf eine handelsübliche 20 Gramm Spülmittelflasche, wäre das dann letztlich eine Preisveränderung, die eigentlich gar nicht so viel ausmacht, ja. Das ist letztlich nur ungefähr 2 Cent dann sind, aber das sind Größenordnungen, die schon wirksam sind in den Kalkulationen, um ganze Industrien zum Wechsel zu bewegen, so wie wir es ja auch Anfang von Corona gemerkt hatten, als Erdöl wirklich mal entsprechend teurer war. Also die Franzosen, die machen das, und zwar ohne an Überkomplexität unterzugehen, so wie es die deutsche Bundesregierung proklamiert hat, als Grund, weshalb man es in Deutschland nicht hat umsetzen können. Und ich denke auch, dass das eigentlich wieder einzahlt in dieses Thema, dass Europa sich auch ein bisschen absprechen muss, dass nicht irgendwie das, was in Brüssel vorgegeben wird, in manchen Ländern umgesetzt wird, in anderen nicht und dann heißt es wieder Wettbewerbsverzerrung, sondern es geht tatsächlich auch darum, dass so eine Art Kooperationsvertrauen letztlich wieder entstehen kann in einer Wertegemeinschaft, einer gefühlten und tatsächlichen Wertegemeinschaft, die auch ein gemeinsames Interesse hat. Und das muss Europa letztlich wiederfinden, um wirkungsvolle Resilienzmaßnahmen gemeinsam zu ergreifen, die passive Sicherheit gibt, ohne jetzt in aggressive Maßnahmen sich zu vertiefen, die wieder als Provokation empfunden werden können von anderen. Und diese Einigkeit, die würde ich mir wirklich wünschen und auch das Suchen nach Best-Practice-Beispielen. Und da ist Deutschland derzeit sehr schwach.
Aber es gibt sehr viel, auf das wir zugreifen könnten, wenn es denn mehr Kooperationsvertrauen gäbe und auch wieder mehr Gefühl für die Gemeinschaft. Wir sind ziemlich genau bei der vollen Stunde angekommen und ich weiß, manche von unseren Zuschauenden, die sind gerade dabei, sich entweder zum Beispiel zum Abendessen mit der Familie zu verabschieden. Das heißt, bevor wir in die Fragerunde gehen, vielen, vielen Dank, dass Sie bis hierhin mit dabei waren. Alles, was hier passiert, können Sie übrigens auch auf jeglicher Podcast-Plattform wieder nachhören. Die Zuversichtlichen einfach eingeben auf Spotify und Co. Da gibt's alle Sendungen, die wir bisher aufgenommen haben. Auch diese wird's hier recht schnell geben. Und ganz spannend, der nächste Termin, der ist gar nicht lange hin. Am 5. Februar haben wir schon die nächste Folge mit niemand anderem als dem Autor Frank Schätzing, ganz bekannt durch Der Schwarm. Das wird eine großartige Folge. Ich denke, wir werden auch darüber reden, vermutlich, wie wir es schaffen, nicht mehr so am Spielfeldrand zu stehen und zuschauen, wie andere unsere Geschichte schreiben, so wie wir selbst wieder Autoren unserer Zukunft werden und wo wir wieder Gestaltungsfreiheit finden, um wirklich unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu machen und auch den Gemeinschaftssinn wieder zu stärken, wie Reinhard gerade angesprochen hat. So, also das alles finden Sie auf zuversichtlichen.de, diezuversichtlichen.de, auch dort den Newsletter abonnieren, dann verpassen Sie keine der nächsten Sendungen und wissen auch, wo Sie hinklicken müssen für den Podcast. So, wenn Sie die nächsten 10 Minuten noch mit dabei sind, freue ich mich sehr, denn wir haben viele Fragen im Chat. Und da kommt bestimmt auch nochmal die Gelegenheit, den einen oder anderen Punkt unterzubringen, liebe Frau Jörres oder Frau Götze, den wir bisher noch nicht geschafft haben. Ich schaue mal schnell rein live in die Fragen. Geben Sie mir bitte eine Sekunde. Ich schaue gerade noch in das falsche Dokument. Hier haben wir es. Das ist eine anspruchsvolle Frage. Schauen wir mal, wer die beantwortet. Die kommt von Markus Lohr. Welche Rolle hinsichtlich europäischer Abhängigkeit spielen die Vorbereitungen der BRICS, eine eigene Währung zu errichten, um unabhängiger vom Dollar zu werden? Habe ich Sie nicken sehen, Frau Götze?
Nee.
Nee? Okay. Frau Jörres, haben Sie eine Antwort?
Genau, also diese eigene Währung ist natürlich auch nur ein Symptom dafür, dass viele Staaten versuchen, von den USA oder sozusagen insgesamt den Spielbällen der Macht unabhängig zu werden. Europa hat den Euro, das ist natürlich auch schön. Das haben wir sozusagen schon mal. Aber genau, ich würde es als Symptom dafür sehen oder auch als weiteren Anlass für die EU, insgesamt unabhängiger zu werden. Das gibt so viele Symptome und Anzeichen dafür, wie zukunftsreich das wäre. Das müsste nur einmal richtig durchexerziert werden, sag ich.
Reinhard, hattest du Gedanken dazu? Wenn ja, mach dich bemerkbar.
Ich bin vielleicht jetzt nicht der perfekt fertig studierte Volkswirtschaftler, aber so viel habe ich schon mitbekommen, dass diejenigen, die eine Leitwährung haben, gewisse Vorteile im Finanzsektor haben, auch gewisse Dominanzambitionen auch finanziell in der Finanzwelt durchzusetzen. Das wäre jetzt ein bisschen kompliziert zu erläutern, warum, aber deswegen gibt es ein allgemeines Streben, wer denn die Leitwährung auch haben sollte. Und dass die BRICS-Staaten natürlich gerne den Dollar kippen würden, das ist von daher nur folgerichtig, wenn gerade die asiatischen Länder und China natürlich jetzt der Überzeugung ist, dass man die neue wirtschaftliche Führungsmacht auch sein möchte. Und natürlich wäre es wünschenswert, dass es nicht nur eine ganz klar dominante Leitwährung gibt, sondern mehrere Währungen, die so mehr oder weniger ebenbürtig sind. Weil wenn die BRICS-Staaten das schaffen, dann ist der Euro nicht mehr Nummer 2, sondern Nummer 3. Und das wäre für Europa wahrscheinlich nicht sehr vorteilhaft.
Bevor wir die nächste Frage aufnehmen, wir sind noch 5 Minuten hier. Also wenn Sie noch eine Frage haben, schreiben Sie die in den Chat, dann wird die mir hier rüber kopiert in meinen Stream, dann kann ich die noch mit einbauen. Eine Frage, die wir auf jeden Fall beantworten können, Reinhard, geht an dich. Wie hoch sind die Anteile der verbrauchten Energie eigenproduziert / eingekauft im Werk in Mainz?
Der Anteil der eigenproduzierten Energie?
Oder wie hoch sind die Anteile der Verbrauch, oder andersrum, also bei der verbrauchten Energie im Werk? Wie viel davon produziert ihr selbst und wie viel kauft ihr ein und aus welchen Quellen kommt die?
Also ich muss gestehen, dass wir das meiste einkaufen, weil die eigenen nachhaltigen und erneuerbaren Energiequellen, die wir haben, also die Photovoltaik auf allen unseren Dächern, die Windkrafträder und auch Geothermie, die machen ja zwar auch einen gewissen Betrag aus, aber das reicht nicht für den Betrieb der ganzen elektrischen Maschinen. Aber was wir gemacht haben, ist, dass wir schon seit über 15 Jahren 100% Ökostrom verwenden. Und was wir jetzt seit einigen Jahren machen, ist, dass wir nicht nur den, wie sagen wir, grün gerechneten Ökostrom aus der Steckdose verwenden, sondern dass wir über Private Power Purchase oder Power Purchase Agreements, PPAs, privat erzeugten Ökostrom aus konkreten Wind- und Solarparks beziehen und damit auch direkt den Ausbau regional fördern, weil das direkt vom Erzeuger über eine Versicherungspufferlösung, die dann die Dunkelflaute ausgleicht, dann bezogen wird. Und das ist quasi der noch ehrlichere Ökostrom, der eben auch diese Transformation nochmal am direktesten anregt.
Noch eine schnelle Folgefrage an dich, Reinhard. Was bräuchte es, um die vielen Plastikalternativen als Verpackungen flächendeckend im deutschen Markt zu etablieren? Edelstahl, Pflanzenfasern, Glas. Ist das ein massentauglicher Ausweg aus der fossilen Abhängigkeit?
Ich fürchte nein, weil zum einen gibt es funktionale massive Nachteile von manchen Verpackungsarten für manche Warengruppen. Da könnte man jetzt beliebig in die Tiefe einsteigen. Allein was Bruchfestigkeit angeht, von Kosmetikartikeln, wenn die runterfallen und vor allem auch, wenn man den Energieeinsatz anschaut, dann ist Glas nicht unbedingt besser als Plastik und schon gar nicht besser als recyceltes Plastik, was sehr energiearm ist in der Herstellung, im gesamten CO2-Fußabdruck. Also man könnte versuchen, ein paar Verpackungsarten zu ändern, aber da müssen ja auch immer die ganzen Industrien, die Maschinen dann immer erst hochskaliert werden. Das würde im Zweifel auch Jahre dauern und es wäre dann nicht ökologischer, auch bei Papier nicht unbedingt ökologischer, wenn man den Wasserverbrauch und auch dort den Energieverbrauch voll mit einrechnet, erst recht, wenn es Verbundmaterialien sind, wie zum Beispiel Tetra Pak.
Ich habe noch eine Frage, ich weiß nicht, ob wir die beantworten können. Das wäre vielleicht aber ein Buchthema für Sie, Frau Jörres und Frau Götze, die jemand fragt, die Freiwirtschaft nach Silvio Gesell nennt Boden/Kapitalreform Geld als Tauschmittel in der Marktwirtschaft jenseits des Kapitalismus. Werner Onken greift diese Ansätze auf. Eine Überlegung wert? Ich glaube, da geht die große Postkapitalismusfrage auf oder welche anderen möglichen Systeme gäbe es? Was sind da Ihre kurzen Gedanken dazu? Oder ist das etwas, was hier in dem Kontext eine Überlegung wert
wäre? Ich glaube, wenn wir so lange warten, bis das kommt, dann, ich glaube, so lange können wir einfach nicht warten. Ja, ich finde diese Ansätze eher interessant, gibt es schon sehr lange, aber ich glaube, gerade wenn, also gerade im europäischen Kontext, in dem wir uns befinden, ist es wirklich, also meine persönliche Meinung, so unwahrscheinlich, dass sich da im Ansatz davon irgendwas durchsetzt. Und im Grunde haben wir so eine Weiterdenke von dieser Parallelwährungsgeschichten oder Tauschgeschichten von Ihnen haben wir jetzt bei den Digitalwährungen. Das ist aber natürlich anders. Ich weiß, weil da auch die Währung verfällt bei Gesell und so. Aber trotzdem glaube ich, dass so eine Ansätze einfach, also gerade in der heutigen Zeit, in der wir uns bewegen, wo wir jetzt wirklich, ich will jetzt nicht sagen, ganz andere Probleme haben, aber wir haben jetzt wirklich existenzielle Probleme und da wird irgendwie alles, was so wirklich so eine alternativen kapitalismuskritischen Denke ist, gerade total weggedrückt. So schade das auch ist, so wichtig das auch ist, gesellschaftlich sowas mal wie das Geldsystem zu diskutieren. Aber gerade wenn wir von so großen Abhängigkeiten und Lieferketten reden, von globalen, glaube ich, dass das in der Diskussion jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Mhm.
Aber was, glaube ich, schon überlegenswert ist, also unabhängig von diesen einzelnen Alternativmodellen sozusagen. Aber natürlich müssen wir uns darüber unterhalten, wie unser Konsum aussehen soll. Also das muss ja keine komplizierte Theorie sein und das kann man auch sozusagen morgen umsetzen. Aber natürlich brauchen wir das. Das fängt natürlich dann beim Plastik an und hört bei der Heiztemperatur im Wohnzimmer oder so auf. Das gehört natürlich auch dazu, zu der Unabhängigkeit, dass man, je weniger Energie man verbraucht, logisch, desto weniger muss man auch importieren. Also natürlich gehört das auch zur Diskussion, wie man mit möglichst wenig Energie ein gutes Leben führen kann. Und da gibt es sicherlich sehr viele Modelle und Alternativen zu dem Überkonsum, den wir gerade haben.
Letzte Frage, Frau Jöris. Angenommen, Sie würden ein weiteres Buch schreiben zusammen. Ich bin mir sicher, das werden Sie tun. Und es wäre keine Streitschrift, sondern eine Motivationsschrift. Was macht Ihnen Hoffnung? Was würde sich in diesem Buch wiederfinden? Wo sagen Sie, da gibt es so vieles, das schon funktioniert, das aber auch unmittelbar relevant ist, wie Frau Götze gesagt hat, nicht zu weit entfernt, sondern jetzt in der Gemengelage aktuell schon anwendbar wäre?
Also bestimmt bringen wir doch, also wir haben ja jetzt schon fünf Bücher geschrieben, immer wieder mit großer Freude, genau, ist einfach ein eingespieltes Team. Da kommt sicherlich noch eins, also klar, man könnte mal sowas, wenn es jetzt rein positiv sozusagen in die Zukunft gucken soll, könnte man natürlich diese Beispiele, wie Susanne gerade erzählt hat, von Groß-Bardorf, könnte man nochmal näher beleuchten, was funktioniert und wie cool ist das dann eigentlich vor Ort. Also warum nicht? Genau. Jetzt sind wir allerdings Journalistinnen und gucken immer eher kritisch so ein bisschen da, wo es besser laufen könnte, hin. Deswegen ist jetzt so ein reines Glücksbotschaft-Buch wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber wir mischen ja immer beides. Also auch in der Sicherheitslüge finden sich ja Auswege aus der Abhängigkeit. Insofern, gibt es wahrscheinlich einen Mix.
Also es gibt viel und viel, was uns vielleicht auch in den nationalen Talkshow-Debatten entgeht, weil sich regional schon sehr viel tut. Ich würde abschließen, außer dir, Reinhard, liegt noch was auf dem Herzen? Das heben wir uns auf, weil wir sehen uns ja schon bald wieder. Ich habe es gesagt, am 5. Februar mit Frank Schätzing, dann wieder aus dem Studio in Mainz. Ich sehe noch zwei Statements hier im Chat, und zwar Zustimmung auf YouTube. Genau jeder Einzelne ist für seine Zukunft und den Erhalt seiner Lebensgrundlage mitverantwortlich, auch für die Unabhängigkeit von Autokraten und von der Erpressbarkeit herauszukommen. Also der Weckruf an uns eben, die Frage ist immer, was kann unser Beitrag sein, diese Probleme zu lösen? Und jemand schreibt noch, ich danke dem gesamten Team im Hintergrund, das die Veranstaltung möglich macht und wünsche ein frohes und gutes neues Jahr mit ausreichend Gesundheit und vielen wunderbaren Momenten und Zuversicht. Ich glaube, das wünschen wir für Ihnen auch allen. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute vorbeigeschaut haben, Frau Jöris und Frau Götze.
Ja, gerne. Danke. Danke.
Und es war mir eine Freude, wieder mit dir zu sprechen, lieber Reinhard. Und ich freue mich darauf, dich schon bald wieder zu sehen. Den Termin habe ich schon genannt, auf diezuversichtlichen.de in den Newsletter abonnieren oder auch einfach nochmal schauen, was wir in den bisherigen 13 anderen Ausgaben schon alles besprochen haben. Und damit wünsche ich einen schönen Abend und tauschen Sie sich doch einfach proaktiv über die Dinge aus, die in den letzten Tagen Freude gemacht haben und über was Sie sich in diesem Jahr freuen, sich dafür bewusst Zeit zu nehmen und den Newsfeed auch mal zu begrenzen oder zur Seite schieben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Und damit einen schönen Abend.